12:50 beginnen. Eine Minute sind wir drüber. Wir haben hier noch zu tun mit der Getränkeausgabe. Zur Person wollte ich Ihnen nur sagen, dass ich also 30 bin, Bundesvorsitzender des Wittigerbundes und eine ganze Reihe von SL-Funktionen ehrenamtlich begleitet habe. Wenn ich zurückdenke, dann war das also um 1950 herum, als ich hier in Nürnberg der Landsmannschaft beitrat und war dann auch sehr bald Kreisgruppenführer der damaligen Sudetendeutschen Jugend, die also noch an Mitgliedern was darstellte. Da gab es dann Zeltlager in Geisthal und mit dem Fahrrad dorthin und so weiter. Alles lange vorbei. Ich war damals bei Pfarrer Castell in Stein beruflich tätig, um ein bisschen Geld zu verdienen, um dann zu studieren. Naja, dann trifft man sich hier wieder. Liebe Landsleute, ich habe hier ein festes Manuskript. Ich will nicht verschweigen, dass ich von einem Vortrag auf frühere Vorträge zurückgreife. Man kann nicht dauernd das Rad neu erfinden. Und auch in unserer Materie kommt es ganz entscheidend auf einige Schwerpunkte an. Ich habe schon erfahren, Sudetendeutsche Zeitung wird das also abdrucken, also Sie können es dann dort nachlesen. Und der Wittigo-Brief, hatte doch eben ein Blatt irgendwo liegen, der wird es auch bringen. Ich lasse Ihnen das mal rumgehen, aber Sie müssen das wieder zurückgeben. Das ist mein einziges Exemplar. Das ist unsere neueste Auflage. Der Wittigo-Brief erscheint nach Möglichkeit monatlich. Und deswegen habe ich auch nur ein Exemplar hier. Ich gebe es mal her. Ich fange aber hier an. Ich will mal gleich mit dem Thema beginnen. Sie können dann also gerne nach Belieben Fragen stellen, vor allem kritische. Und die Sache wird auch nicht so lange dauern. Wir haben uns auf 2 Vorträge geeinigt, damit wir in der Zeitspanne, also ich schätze, ich komme schon wieder eine halbe Stunde oder sowas, komme ich hin. Liebe Landsleute, ich setze mal dazu, liebe Kameradinnen und Kameraden, das ist also die obligatorische Begrüßung von Wittigo-Bundmitgliedern untereinander. Und ich glaube, so wenn ich meine Blicke schweifen lasse, sind doch etliche aus unserem Bund auch hier. Das freut mich, vor allem auch aus Österreich. Und das Thema meines Vortrages, tja, vor 5 Jahren, beim Sudetendeutschen Tag 2007, habe ich in der Veranstaltung des Wittigo-Bundes zum Thema 10 Jahre deutsch-tschechische Erklärung, Anspruch und Wirklichkeit aus wittigonischer Sicht gesprochen. Was ist in den letzten 5 Jahren aus dem damals behandelten Sachverhalt geworden? Ich hatte damals die Neufassung der Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft vom 1. Dezember 2002 zugrunde gelegt, die zum Ziel hat, Zitat, den Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen. Ich füge jetzt mal hier ein, es handelt sich also um eine aktuelle Stellungnahme und Bezugnahme, das ist nicht veraltet oder vielleicht der Vergangenheit nur angehörig. Also das ist schon wichtig. Ich hatte die Satzung des Wittigo-Bundes zugrunde gelegt, welche die Wiedergutmachung des Vertreibungsunrechts im Sinne einer Wiederherstellung der allgemeinen Gerechtigkeit und der Rückgabe des konfiszierten Vermögens auf der Basis eines gerechten Ausgleichs nennt. Sie sehen also von den Gehörten von heute Vormittag, klafft da schon noch ein gewisser Spalt zu der Aktualität. Ich hatte damals auch auf das Begleitschreiben des deutschen und tschechischen Außenministers zur deutsch-tschechischen Erklärung hinsichtlich des Zukunfts hingewiesen. 140 Millionen D-Mark wurden damals von deutscher Seite und 20 bis 25 Millionen von tschechischer Seite aufgebracht, um, wie es in einem Begleitschreiben der beiden Außenminister hieß, zu einem überwiegenden Teil für Projekte zugunsten von Opfern nationalsozialistischer Gewalt verwendet zu werden. So ist es auch gehandhabt worden. Die Entschädigung für sudetendeutsche Zwangsarbeiter und für in der Heimat verbliebene Landsleute beträgt bis heute null. Ich hatte in meinem jetzigen Wohnsitz in Düsseldorf dann Gelegenheit, durch die Nähe zur zentralen Bundesgeschäftsstelle, Frau Steinbach unterhält ja eine Bundesgeschäftsstelle in Bonn, auch seinerzeit an einem Ausschuss mitzuwirken, der sich mit dieser Zwangsarbeiterthematik befasste. Das ist natürlich alles eingeschlafen, es ist nichts herausgekommen. Ja. Ich hatte in meinem damaligen Vortrag erwähnt, dass Bundeskanzler Kohl in der Pressekonferenz nach der Unterzeichnung der deutsch-tschechischen Erklärung feststellte, dass die Vermögensfrage natürlich offen bleibt. Ich hatte auch erwähnt, dass Professor Dr. Rudolf Dolzer, er war von 1992 bis 1996 Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt, in einer von ihm 2003 erstellten gutachtlichen Stellungnahme die deutsch-tschechische Erklärung als obsolet, das heißt veraltet, ungebräuchlich, bewertet hatte. Ich hatte in Düsseldorf Gelegenheit, diesen Professor Dolzer auch in einem kleineren Kreis eines öffentlichen Vortrags zu hören, und ist also nichts, was ich mir hier irgendwie einfallen lasse, weil mir das sympathisch erscheint. Das sind schon Unterlagen, die auch von Fachleuten kommen. Viele sind leider verstorben, nicht nur Elmar Korer, dem wir ja sehr viel verdanken. Ganz schwer hat uns auch getroffen der Tod von Professor Blumenwitz. Der einzige, der uns heute noch zur Verfügung steht, der in Genf zu größtenteils sich aufhält, ist der Professor de Zayas, der aber auch, ich komme mit ihm öfter mal bei Tagungen des BDV oder des Ausschusses des BDV in Bonn oder in Königswinter gegenüber auf der anderen Rheinseite zusammen. Aber wir haben ihn, muss ich sagen, innerhalb der Landsmannschaft schon lange nicht mehr gehabt, obwohl mir das auch ein Anliegen war, dann war sie wieder mal bei der SL, Bundesversammlung in München, uns mal auch Rede und Antwort steht zu den Fragen. Meine verehrten Anwesenden, hier heißt es jetzt in meinem Manuskript, trotzdem verschickte auch das Bundeskanzleramt unter Angela Merkel an beschwerdeführende vertriebene Briefe, in denen es heißt, ich zitiere jetzt mal, es ist nicht lang, es sind nur 7 Zeilen. Die Bundesregierung hat erklärt, dass sie weder heute noch in Zukunft im Zusammenhang mit der Vertreibung und der entschädigungslosen Enteignung von deutschen Vermögensfragen aufwerfen wird. Punkt. Individualansprüche deutscher Staatsangehöriger wegen der Enteignungen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg bestehen nach Auffassung der Bundesregierung nicht. Punkt. Ebenso wenig können zwischenstaatliche Ansprüche von Deutschland geltend gemacht werden. Auch Ansprüche gegen die Bundesrepublik bestehen nicht. Punkt. Ende des Zitats. Das ist die bittere Wahrheit aus dem Munde von Bundeskanzlerin. Wir haben heute Vormittag schon ein kurzes Gespräch gehabt mit der Sowjetischen Zeitung. Also sie wird also meinen Vortrag abdrucken, ist also dann relativ leicht zugänglich. Und diese Passage wird sich auch drin finden. Wäre natürlich gut, wenn Aktivisten sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen und dann auch begleitend tätig werden. Also es hilft immer, auch mal der Bundeskanzlerin einen höflichen kritischen Brief zu schreiben. Warum ist das so? Ich hatte ja damals vor 5 Jahren bei einem Vortrag schon ausgeführt, dass ein Haupthindernis bei diesen Vermögensansprüchen die sogenannte teilweise Fortgeltung des Überleitungsvertrages, so ist der offizielle Text, darstellt. Der Überleitungsvertrag wurde am 26. Mai 1952 von den drei Westmächten mit Adenauer zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen abgeschlossen. Wer denkt heute noch an diese Zeit oder was damals geschehen ist? Aber es ist wichtig. Dieser Überleitungsvertrag wurde in 13 Artikeln aufgrund eines Notenwechsels der Regierung Kohl-Genscher vom 27. 28. September 1990 mit den drei Westmächten fortgesetzt. Ich habe vor 5 Jahren schon mal in einem Vortrag ausführlich zu diesem Komplex gesprochen. Ich kann das heute nicht in allen Details wiederholen. Am Standpunkt des Wittigobundes in Halle 5, können, ich glaube, das stimmt hoffentlich,
6.
oder Halle 6, ja, ich habe hier 5 stehen, können Sie morgen einen kompletten Sonderdruck meines Vortrags von 2007 gegen einen kleinen Unkostenbeitrag erstehen. Konsequenz des Notenwechsels der Regierung Kohl-Genscher vom 27. 28. September 1990 mit den drei Westmächten, wohlgemerkt aber nicht mit der Sowjetunion, ist eben die Fortgeltung von Teilen des Überleitungsvertrages. Ich wiederhole, was der 2005 viel zu früh verstorbene Völkerrechtler Professor Dieter Blumenwitz, übrigens auch Karlspreisträger unserer Landsmannschaft, dazu gesagt hat. Ich gebe das für kurz wieder. Seit dem Inkrafttreten des 2+4-Vertrages ist die Bundesrepublik gegenüber der Sowjetunion und damit gegenüber dem heutigen Russland voll souverän, gegenüber den drei Westmächten aber nur teilsouverän. Da Landsmannschaften und Bund der Vertriebenen gegenüber diesem Dilemma untätig geblieben sind, kann ich Ihnen nur empfehlen, Ihre Wahlkreiskandidaten und Ihre bisherigen Abgeordneten in Ihren Stimmkreisen auf diesen Sachverhalt mal anzusprechen. Anders geht es nicht. Ich habe in meinem damaligen Vortrag auch geschildert, warum ein Klageweg gegen die eigene Regierung unmöglich ist. Ich bezog mich auf eine Stellungnahme des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages und des Bundesjustizministeriums. Zum Studium dieses Sachverhalts empfehle ich Ihnen den schon genannten Sonderdruck meines damaligen Vortrags. Als einen weiteren betrüblichen Sachverhalt zur gegenwärtigen Lage benenne ich Ihnen kurz in kurzer Schilderung den Fortgang unseres Aufrufs zur Fortsetzung des Rechtskampfs aus dem Jahre 2006. Also ist noch gar nicht so lange her. Ich verweise wiederum auf mein Referat vor 3 Jahren an dieser Stelle, also auch in diesem Kreis, im Sowjetdeutschen Tages, in dem Wittigurkreis. Das Leitwort des Sowjetdeutschen Tages von 2006 hieß: Vertreibung ist Völkermord, dem Recht auf die Heimat gehört die Zukunft. Zitat Ende. Dies war unserer Meinung nach die aktuelle Antwort auf die seit Bestehen der Sowjetdeutschen Landsmannschaft, geführten Rechtskampf. Unser Völkermordausschuss hat seitdem beträchtliche Spenden für diesen Zweck hereingeholt. Die sowjetdeutsche Landsmannschaft war nun leider bis heute durch ihre zuständigen Organe nicht in der Lage, eine richtige Schlussfolgerung aus ihren Vorarbeiten zu ziehen. Ich habe das hier also niedergeschrieben, wie gesagt, schon vor längerer Zeit. Steht dazu, wir haben uns draußen mal kurz unterhalten vorhin, Bernd Boschel und ich, da weiß noch nicht herin, wollte aber kommen. Also Sie können mich gern dazu ansprechen und zitieren. Ich habe in der Bundesversammlung diesen Völkermordausschuss initiiert. Wir haben gerade hier in diesem Gebäude mal sehr intensiv uns mit der Thematik beschäftigt. Und es war auch nicht weiter heraus etwas herauszuholen. Die sowjetdeutsche Landsmannschaft war bis durch ihre zuständigen Organe nicht in der Lage, eine richtige Schlussfolgerung aus diesen Vorarbeiten zu ziehen. Worum geht es? Zunächst um nichts anderes, als dass über die Begriffe Völkermord, Genozid, ethnische Säuberung und Abschottung von deutschen, europäischen, amerikanischen Völkerrechtlern im Zusammenhang mit unserer Vertreibung ausreichende Klarheit in kürzester Frist geschaffen wird. Unsere Vertreibung mit einer 250.000 Toten und einhergehender totaler Vermögenskonfiskation war Völkermord. Und dieser Völkermord ist unverjährbar. In einem 218-seitigen Gutachten vom 22. Mai 1991 hat der Wiener Völkerrechtler Professor Felix Ermacora dies herausgestellt. Ich füge an, dass der Auftraggeber dieses Gutachtens, die damalige bayerische Staatsregierung, das Gutachten am liebsten nicht veröffentlicht hätte, als es an die Öffentlichkeit kam. In der Folgezeit hat sich besonders der leider 2005 viel zu früh verstorbene Professor Dieter Blumenwitz mit den Konsequenzen des Völkermordes beschäftigt und ebenso der heute in Genf lebende und wirkende iberoamerikanische Völkerrechtler Professor Alfred de Chayas. In einer im Vorjahr erschienenen Druckschrift stellte de Chayas 50 Thesen zur Vertreibung vor. Das Ganze ist übrigens auch im Handel zu erhalten, in Buchhandlungen. Ich will das jetzt hier vielleicht nicht, ist nicht viel, aber wenn Sie wünschen, hänge ich es zum Schluss nochmal an, wenn Sie das Zitat Wert legen. Ich komme aber gleich zu der Frage, was führt nun die Tschechoslowakei und ihr Rechtsnachfolger, die Tschechische Republik, seit Jahrzehnten gegen unsere Rechtspositionen an? Die Fortgeltung der sogenannten Beneš-Dekrete. Das ist die klare Antwort. Erfreulicherweise hat der vor kurzem wiedergewählte sozialdemokratische Bundespräsident der Republik Österreich, also nicht Frau Merkel, Dr. Heinz Fischer mit dem Sitz in Wien, schaut es wegen Gerhard Zeisel an, in einem Grußwort an die Sowjetdeutsche Landsmannschaft Österreich klare Worte gefunden. Ja, man kann da schon so, will nicht sagen neidisch werden, aber ich kann nur sagen, alle Achtung. Für eine Gedenkstunde, die am 7. März 2010, ist ja noch nicht so lange her, in Wien unter dem Leitgedanken die verweigerte Selbstbestimmung gestern und heute stattfand, schrieb der österreichische Bundespräsident Dr. Fischer, Zitat, im Zusammenhang mit der Ratifizierung des Vertrages von Lissabon ist in den letzten Monaten das leidvolle Thema der Beneš-Dekrete wieder in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert worden. Ich möchte dazu zwei klare Feststellungen treffen. Zitat geht weiter. Erstens, es hat sich bei den Beneš-Dekreten seinerzeit zweifellos um schweres Unrecht gehandelt. Daran gibt es nichts zu beschönigen. Punkt. Ist kurz, aber wichtig abgefasst. Zweitens, die Tatsache, dass vom tschechischen Staatspräsidenten als Voraussetzung für seine Unterschrift unter den Lissabon-Vertrag die Bedingung gestellt wurde, dass die Europäische Grundrechtscharta in der Tschechischen Republik keine Gültigkeit erlangt, hat auf die Beneš-Dekrete in Wahrheit keine Auswirkung. Also immer noch die Auffassung des österreichischen Bundespräsidenten, nicht von Frau Merkel. Leider keine positive Auswirkung in dem Sinn, dass sich der Standpunkt der Tschechischen Republik verändert hätte, aber auch keine negative Auswirkung in dem Sinn, dass andere europäische Staaten damit die Beneš-Dekrete legalisiert hätten. Davon kann keine Rede sein und dies ist auch mit aller Deutlichkeit klargestellt worden. Die Beneš-Dekrete führten durch Massenmorde, Deportation und Vermögensentzug zur völkerrechtswidrigen Vertreibung, also zu einem unverjährbaren Verbrechen des Völkermordes. Nach den Unterlagen des Statistischen Jahresbuchs der Bundesrepublik Deutschland, Jahrgang 1960, also nicht des Bundes der Vertriebenen, sondern einer staatlichen Institution, betrugen die Vertreibungsverluste über 2 Millionen Menschen, davon 240.000 Sudetendeutsche. Um die Wiedergutmachung dieser völkerrechtswidrigen Delikte geht es bei der von uns geforderten Beseitigung der Beneš-Dekrete. Die von uns angestrebte Wiedergutmachung hat nichts zu tun mit einer Erinnerungskultur, wie sie die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen mit der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung anstrebt. Zunächst war es schon blauäugig, sich hinter die Bundesregierung oder auch nur hinter die Unionsparteien zu stellen. Statt einer längeren Begründung für meine Kritik möchte ich Ihnen aus einem Kommentar des Herausgebers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Bertolt Kohler, zitieren. Es handelt sich hier um die Nummer 60 der Frankfurter Allgemeinen vom 12. März. Heraus kam eine Stiftungslösung, die wie ein Reservat anmutet. Dort darf, wie auch schon im deutsch-tschechischen Gesprächsforum, eine Handvoll Eingeborener unter Aufsicht vieler weißer und natürlich weißer Brüder darüber palavern, ob und wie der Indianerkriege zu gedenken sei, in den Grenzen, die der derzeit ziemlich kleinmütige große Geist der Versöhnung zieht. Es geht weiter bei Bertolt Kohler. Den Rothäuten war es nicht einmal erlaubt, selbst zu bestimmen, wen sie an Neumanns Lagerfeuer schicken. Denn als das gesamte Projekt nicht mehr zu verhindern war, musste als sichtbares Zeichen am Polen wenigstens Erika Steinbachs Kopf fallen. Ich möchte mit dieser Zitierung es bewenden lassen. Besser kann man es eigentlich mit dem Desaster um die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung nicht beschreiben. Ich habe mich gefreut, dass ich also bei meinem damaligen Vortrag bei einem Wittigobund auf der Heimfahrt dann sah, dass also Bertolt Kohler in dieser hervorragenden Form in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sozusagen zur Seite gesprungen ist. Was man wirklich nur lobend erwähnen kann. Ich will Ihnen jetzt noch mal etwas zu einer Marienbade-Erklärung, die zwar wenig bekannt geworden ist, aber vielleicht die genauen Leser der landsmannschaftlichen Presse haben sich damit schon befasst. Ich will Ihnen das mal kurz wiedergeben. Diese Marienbade-Erklärung erschien unter dem Datum des 22. Mai 2009. Sie war mir aus der Siegergemeinde zugegangen, ergänzt um eine Namensliste von möglichen Unterzeichnern oder auch Eingeladenen. Der Text der Erklärung lautet wie folgt, Zitat: Wir Unterzeichner des Forums Versöhnung zwischen Sowjetdeutschen und Tschechen zählen überwiegend zu den letzten Zeitzeugen der Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat nach dem Kriegsende, wie auch der Untaten des Nationalsozialismus in den Jahren zuvor. Es ist unser Bemühen, einen entscheidenden Beitrag zu leisten, dass nach über 60 Jahren endlich auch Frieden einkehre im Kernland Europas, im Zentrum einer alten europäischen Kultur zwischen Völkern, die über Jahrhunderte in Gemeinsamkeit Großes geleistet haben. Wir schließen uns all denen an, die aufgehört haben mit dem gegenseitigen Aufrechnen der Untaten. Wir wollen alle ermuntern, aufeinander zu hören, miteinander zu reden, und zwar in einem Dialog aus christlichem Ursprung. Ehrliches Wollen bedarf einer umfänglichen Erklärung. Ihm genügt der Kernsatz des christlichen Hauptgebets, das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sagen nur das. Das aber bewusst, ohne Wenn und Aber. Wir wollen das auch mit allen notwendigen Konsequenzen menschlichen Handelns und Verhaltens begleiten. An die Stelle von Anspruchsdenken soll Großmut treten, und zwar auf beiden Seiten. Aus solcher Versöhnung folgt dann die Pflicht, auf die Beseitigung von Belastungen der jeweils anderen Seite hinzuwirken, mit dem Ziel, auch dauerhaften Rechtsfrieden zu erreichen. Und wir sagen das auch in Ehrfurcht vor den vielen unschuldigen Opfern, die Krieg, Besetzung und Vertreibung gefordert haben. Sie sind keineswegs vergessen. Es wird aber auch in deren Sinne sein, dass wir Überlebenden uns ein für alle Mal die Hand zum Friedensschluss reichen. Damit fänden dann auch ihre Opfer noch einen späten Sinn. Möge so auch in unseren Heimatländern ein dauerhafter Friede einkehren. Meine sehr verehrten Anwesenden, ich habe über viele Jahre den Sowjetdeutschen Rat angehört, bin aber dann also nicht mehr in diese Kurie gewählt worden. Deswegen kann ich es hier also auch kritisch ausführen, der Sowjetdeutsche Rat, der am 20.21.2009 in Marienbad tagte, erörterte, wie von den Herren, die da namentlich genannt sind, Dr. Werner Martin, Dr. Alfred Pfeiffer und Albrecht Schläger, initiierte Erklärung und ermunterte alle Beteiligten, diese Initiative mit dem Ziel voranzutreiben, neue Wege zum deutsch-tschechischen Ausgleich auszuloten. Gerade dazu kann man aber erhebliche Zweifel anmelden, meine ich. Abgesehen davon, dass der Text mit den Zielen der SL-Satzung nicht in Übereinstimmung steht. Das Vorgehen erinnert an eine Laudatio, die der geistliche Beirat der Ackermann-Gemeinde, Monsignore Anton Otte, Anfang des Jahres 2009 in Prag gehalten hat. Nach der Sowjetdeutschen Zeitung vom 20. März 2009 hatte Otte zu einer real-utopischen Vision ausgeführt. Das ist ein kurzes Zitat, aber es hat es in sich. Die Sowjetdeutschen vergeben den Tschechen expressis verbis die Vertreibung und alles, was damit zusammenhängt. Punkt. Und die Tschechen vergeben expressis verbis den Sowjetdeutschen, die Mitschuld an München und alles, was damit zusammenhängt. Soweit also Pfarrer Otte von der Ackermann-Gemeinde. Aber ich gebe schon zu, dass wir uns immer wieder, wenn wir uns gelegentlich der Sowjetdeutschen Tage am Freitagabend bei der Veranstaltung der Landsmannschaft begegnet sind, uns immer recht kritisch entgegengetreten sind. Aber Sie sehen also auch, worum es geht. Ich meine, es wäre an der Zeit, diesen substanzlosen, aber anmaßenden Versöhnungsbemühungen einen Riegel vorzuschieben. Noch immer sind die Folgen des Völkermordes, der Vertreibung mit 240.000 Opfern und einer totalen Vermögenskonfiskation nicht geheilt. Eine Versöhnung müsste zunächst einmal eine Annäherung der sowjetdeutschen und tschechischen Seite vorangehen, bei der die Wiedergutmachungsleistungen der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 als Vorbild für das weitere Vorgehen zu gelten hätten. Ich füge hinzu, aus meiner Sicht, meiner Meinung, es wäre an der Zeit, wirklich diesen substanzlosen, aber anmaßenden Verwirrungsbemühungen einen Riegel vorzuschieben. Denn noch immer sind die Opfer der Vertreibung mit 240.000 und eine totale Vermögenskonfiskation nicht geheilt. In einer Versöhnung müsste zunächst einmal eine Annäherung der sowjetdeutschen und tschechischen Seite vorangehen, bei der die Wiedergutmachungsleistungen der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 als Vorbild für das weitere Vorgehen zu gelten hätten. Ich erwähne es jetzt auch noch, weil es hier auch gedruckt steht aus meiner Feder, so gab der Bundesjugendtag der sowjetdeutschen Jugend in Bad Kissingen anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Verbandes eine längere Erklärung ab, in der doch die eine oder andere Passage zu entgegen anhält. So sollte man den geografischen Bezug unserer Heimatgebiete, meine ich kritisch, nicht mit Böhmen und Mähren beschreiben, den Sudetenschlesien völlig ausklammern. Nicht vielleicht deswegen, weil ich aus Sudetenschlesien stamme, sondern weil es eben nicht korrekt ist, wenn man einen Teil einfach weglässt. Widerspruch löse zwei kurze, aber inhaltsreiche Passagen aus. Ich zitiere aus diesem Papier der sowjetdeutschen Jugend. Eigentumsfragen dürfen heute keinen Einfluss mehr auf die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen haben. Das Recht auf die Heimat, auch das der inzwischen in dritter Generation dort lebenden Tschechen, ist zu achten. Ich greife bewusst noch nur diese beiden Aussagen aus einem fünfseitigen Papier heraus, weil sie eben besonders ins Auge springen. Bezüglich der Eigentumsfrage sind wir als Mitglieder der Landsmannschaft an unsere Satzung gebunden. Sicherlich weiß, auch Frau Steinbach hat als BDV-Präsidentin besonders gegenüber der preußischen Treuhand die Eigentumsfragen gerne relativiert. Unsere SL-Satzung schreibt aber das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung verbindlich vor. Wer da so gern behauptet, die Vertriebenen stünden nicht hinter diesen Forderungen, dem kann ich nur die Probe auf das Exempel vorschlagen. Legen wir doch den Zweiflern ein Papier etwa des folgenden Inhalts vor. Vorschlag, geht ganz schnell. Der Unterzeichnete verzichtet hiermit auf seine Eigentums- und Entschädigungsansprüche, ebenso auch auf etwaige künftige Entschädigungszahlungen aus Moskau, Warschau, Prag und Berlin. Ich füge hinzu, so habe ich es hier niedergeschrieben, Frau Steinbach wird niemanden finden, der dies unterschreibt. Aber dem sollte man auch Rechnung tragen. Zur zweiten Aussage aus dem Papier der sowjetdeutschen Jugend, der Relativierung des Heimatrechts, möchte ich warnen. 1997 brachte das Bundesministerium der Finanzen in Neuauflage Fragen und Antworten zum Vermögensgesetz heraus. Ein Vorwort schrieb der damalige CSU-Bundesfinanzminister Theo Weigel. In einer ausführlichen Beispielsammlung, die man damals gegen eine Postkarte bekommen konnte vom Ministerium, wird für das Gebiet der ehemaligen DDR klar ausgeführt. Zu Bürgern und Vereinigungen, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus rassischen, politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden und deshalb ihr Vermögen infolge von Zwangsverkäufen, Enteignungen oder auf andere Weise verloren haben. Nach § 1 Absatz 6 des Vermögensgesetzes steht aber dem ursprünglichen Eigentümer grundsätzlich die Rückübertragung zu. Von Zeitablauf oder neuen Heimatrecht zwischenzeitlicher Bewohner ist hier nicht die Rede. Ich kann das natürlich auch heute Nachmittag nur in dieser komprimierten Form wiedergeben. Aber wir sollten uns eben von Illusionen freimachen, die mit irgendwelchen Wortklavereien da vielleicht aus der Patsche helfen sollten. Ich möchte abschließend, bin also schon fast am Ende, noch einiges zur sogenannten Volksdiplomatie der sudetendeutschen Heimatkreise sagen. Unter Volksdiplomatie verstehe ich grenzüberschreitende Vorhaben, die sich aber an § 3 der SL-Satzung zu orientieren haben. Es ist unmöglich, das Satzungsziel bei der Volksdiplomatie beiseite zu schieben. Alles andere wäre unwahr und fügt uns Schaden zu. Die Volksdiplomatie lässt sich aber auch mit der Suche nach Verständigung beschreiben, aber keinesfalls mit Versöhnung. Meine Beurteilung stützt sich auf meine langjährige Freundschaft mit dem leider schon 2003 verstorbenen tschechischen Schachgroßmeister Lüge Bachmann, der 1972 aus tschechischer Haft entlassen und mit seiner Frau zum Verlassen des Landes gezwungen worden war. Ich hatte Ludwig Bachmann bei Veranstaltungen des Wittigobundes, aber auch am Heiligen Hof bei der Heimatlandschaft Altvaterland zu Gast. 1993 hatten wir beide uns im Handumdrehen auf eine gemeinsame Chronik mit dem Titel »Das Selbstbestimmungsrecht der Völker« im Herzen Mitteleuropas im Rückblick der letzten 75 Jahre geeint, die auch veröffentlicht wurde, auch von der Sowjetdeutschen Zeitung. Das war 10 Jahre vor Bachmanns Tod. In der Zwischenzeit war er aus seinem bayerischen Exil nach Prag wieder zurückgekehrt, hatte sein Haus in Prag vor Gericht zugesprochen bekommen und eines Abends rief er mich aus Prag an und sagte, ich sollte es als einer der Ersten erfahren. Er wolle wieder nach Bayern zurückkehren und dort seinen Lebensabend verbringen. In einem Land mit so viel Chauvinismus möchte er nicht mehr leben. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis zur Bewertung von Verständigung und Versöhnung. Meine sehr verehrten Anwesenden, liebe Landsleute, das klingt natürlich alles etwas bitter, aber ich kann es nicht anders formulieren. Man kann es alles umschreiben. Man kann auch irgendwie eine Sache so dann darstellen, dass man sie gesund betet. Aber ich meine, aus so einem Mund ist das eine Realität. Der Mann wurde erst einmal in Prag verfolgt und musste auch das Land verlassen und ist dann zurückgekehrt. Und ich werde das nicht vergessen, als er mir telefoniert hat, sagte in Düsseldorf, als Prag anruft, sagt er, ich will Ihnen das als Erster sagen, Herr Schnürch. Ich komme wieder nach Bayern zurück. In dem Land mag ich nicht leben. Das gehört auch zur Prüfung der Realität dessen, was wir uns eben so vorstellen, was heute herauskommen kann aus Versöhnung und Vereinbarung und diesem jenem Positiven. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, von sowjetendeutscher Seite hat es enorme Vorleistungen gegeben. Ich meine damit die ungeheure Spendenbereitschaft unserer Landsleute. Wir kennen nicht die Gesamtsumme, die schon vor der Wende und nach der Wende im großen Ausmaß für die Renovierung von Kirchen und Denkmälern in der Heimat gespendet wurden. Wir kennen nicht die Gesamtsumme, weil es versäumt wurde, diese Maßnahmen rechtzeitig zu koordinieren. Wir hätten als SL überhaupt sehr frühzeitig uns Gedanken machen sollen, wie wir aus schriftlich vereinbarten Schenkungen dieser privaten Gelder für die Zukunft Ansprüche aus unseren Rechten fixieren. Heute gibt es Veranstaltungen und Tagungen der Heimatkreise in der Heimat, bei denen man den Eindruck hat, dass wir uns schon seit Jahren wieder in der Heimat befinden, die Tschechische Republik unsere Häuser zurückgegeben und Entschädigung für die erlittenen Schäden geleistet hat. Ich stelle mir die Frage, wie es denn gekommen wäre, wenn Konrad Adenauer und alle nachkommenden Bundesregierungen bis auf den heutigen Tag den jüdischen Überlebenden und Vertriebenen des Dritten Reichs jegliche Wiedergutmachung verweigert hätten. Kämen die israelischen Gemeinden zu Städtepartnerschaften nach Deutschland, würden Verständigung und Versöhnung beiderseits gefeiert. Soweit, meine verehrten Anwesenden, mein Bild zur Lage unserer Volksgruppe. Zweifelsohne kann man das Thema mit verschiedenen Gesichtspunkten, mit verschiedenen Schwerpunkten behandeln. Ich habe mich auf unser Selbstverständnis beschränkt, wie durch unsere Satzung und bisherige Arbeit vorgegeben. Möglicherweise kommt es noch in diesem Jahr oder später zu einer oder weiteren Reisen des bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer nach Prag, wobei die Führung der SL und auch die Dreigesinnungsgemeinschaft integriert werden sollte, was ja auch schon teilweise der Fall war. Erfolgversprechend erscheint auch das Ziel der Europäischen Union für Flüchtlinge und Vertriebene auf Einrichtung einer ständigen Kommission bei der Europäischen Kommission. Der Antrag datiert vom 20. Februar 2010. Die EUFV hat durch die Vereinigung von Vertriebenenverbänden aus allen europäischen Vertreibungsgebieten Großes geleistet. Wir hoffen, dass dies in Deutschland aus der bisherigen Erstarrung lösen kann. Dies, meine sehr verehrten Landsleute, waren also meine hier 8 Druckseiten umfassenden Überlegungen. Stellen Sie Ihnen zur Debatte. Ich habe vorhin schon gesehen, dass das Sowjetische Zeitung also interessiert ist an dem Nachdruck. Sie hat aber auch Teile davon schon früher gehabt. Ich habe mich von damals sehr gefreut, wie wir mit dem Mittelgebund beim Sowjetischen Tag in Augsburg getagt haben und sich auf der Heimfahrt aus der FAZ von Bertolt Kohler, dem Chefkorrespondenten dieser Zeitung, also einen sehr positiven Blick unserer Landsmannschaft und auch dessen, was ich dort ausgeführt hatte, lesen konnte. Ist aber schon wieder ein paar Jahre her. Meine verehrten Anwesenden, ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames Zuhören. Ich stehe Ihnen gern zu Fragen zur Verfügung, aber das müsste dann hier die Regie übernehmen. Ja.